Paul stellte das Fahrzeug an der Ecke der Rue des Petits Écuries ab und folgte Schiffert, der sich bereits einen Weg bahnte durch die Kartons auf dem Rücken von Männern, durch Arme voller Anzüge und an Karren vorbei, die überhäuft waren mit schimmernden Ladungen. Sie bogen in den Passage de l'Industrie ein und fanden sich unter einem steinernen Gewölbe wieder, das in eine Gasse führte. Die Werkstatt von Cyrillique war ein ziegelsteinerner Gebäudeblock, der von einem Gebälk aus vernieteten Stahlträgern überdacht wurde. Spitzbogenfenster, verglaste Giebelbögen und Friese aus Terrakotta zierten die Fassade. Ein paar Meter vor der Eingangstür packte Paul seinen Kollegen Schiffert heftig am Mantelkragen, schob ihn in die Nische eines Türeingangs und durchsuchte ihn nach einer Waffe. Der alte Polizist zischte ein vorwurfsvolles »Psst, psst, ich hab doch gesagt, heute ganz behutsam.« Ohne ein Wort ließ Paul von ihm ab und ging auf die Werkstatt zu. Gemeinsam stießen sie die Eisentür auf und betraten einen großen, viereckigen Raum mit weißen Wänden und einem Boden aus gestrichenem Zement. Alles war sauber, rein, feuerrot. Durch großflächige Fensterfronten fiel das Licht in den Innenraum. Paul hatte mit einer schmutzigen Lagerhalle gerechnet, stattdessen betrat er ein Künstlerloft. 40 Arbeiter, ausschließlich Männer, hantierten in großem Abstand zueinander an Nähmaschinen, umgeben von Stoffen und offenen Kartons. In ihren Kitteln erinnerten sie an die Angehörigen einer Fernmeldeeinheit, die während des Krieges kodierte Nachrichten weitergaben. Aus einem Kassettenrekorder drang türkische Musik. Auf einer Wärmeplatte rumorte eine Kaffeekanne. Schiffert klopfte mit dem Absatz auf den Boden. »Was du dir vorstellst, ist da unten, in den Kellern. Hunderte Arbeiter, eng aneinander gedrängt wie die Heringe, alles illegal. Wir sind hier erst im Wohnzimmer.« Er zog Paul mit sich zu den Werktischen und ging durch die Arbeiter hindurch, die sich bemühten, ihn zu ignorieren. »Sind die nicht nett? Arbeitsam, gehorsam, diszipliniert.« »Warum dieser ironische Ton?« »Türken sind nicht arbeitsam, sie sind auf Profit aus. Sie sind nicht gehorsam, sowas ist ihnen gleichgültig. Sie sind nicht diszipliniert, denn sie folgen stets ihren eigenen Regeln. Verdammte Blutsauger, das sind sie. Plünderer, die sich nicht mal bemühen, unsere Sprache zu lernen. Wozu auch? Sie sind hier, um möglichst viel zu verdienen und so schnell wie möglich wieder abzuhauen.« Er sah ihn spöttisch an. Paul hätte ihm am liebsten ins Gesicht geschlagen. Doch eine Stimme in ihrem Rücken hielt ihn zurück. »Was kann ich für Sie tun, meine Herren?« Ein Mann von gedrungener Gestalt in einem sauberen blauen Kittel kam auf sie zu, mit einem pomadigen Lächeln. »Herr Inspektor«, fragte er erstaunt, »wie lange haben wir schon nicht mehr das Vergnügen gehabt, Sie zu sehen?« Schiffert brach in Lachen aus. Die Musik war abgeschaltet. Die Maschinen verstummten. Es herrschte Totenstille. »Warum sprichst du mich nicht mit Schiffert an?« Der Werkmeister warf einen misstrauischen Blick auf Paul. »Paul Nerteau«, fuhr der Polizist fort, »Hauptmann der Kriminalpolizei, mein Vorgesetzter, aber in erster Linie ein Freund.« Er grinste spöttisch. »Du kannst mit ihm genauso offen reden wie mit mir.« Er ging auf den Türken zu und legte ihm die Arme um die Schultern. Das Ballett war auf den Schritt genau ausgeklügelt. »Ahmet Soltanoy«, sagte er und wendete sich Paul zu. »Der beste Werkmeister der Kleintürkei. Hier wird er Tanoy genannt.« Der Türke verneigte sich. Unter seinen kohlschwarzen Brauen schien er den Neuankömmling abzuschätzen. In öligem Tonfall wandte er sich wieder an Schiffert. »Man hatte mir gesagt, dass Sie im Ruhestand sind.« »Höhere Gewalt. Wenn es dringend ist, ruft man Onkel Schiffert.« »Was für ein dringender Fall, Herr Inspektor!« Schiffert fegte ein paar Stoffreste von einem Zuschneidetisch und legte das Bild von Rukir Tanoy darauf. »Kennst du sie?« Der Mann beugte sich nach vorn. »Nie gesehen.« Schiffert drehte das Polaroid-Foto um. Auf dem weißen Bildrand konnte man den mit wasserfestem Filzstift geschriebenen Namen des Opfers und die Adresse der Werkstatt Cyrillique lesen. »Marius hat gestanden. Und ihr seid alle geliefert, glaub mir das.« Der Türke war verunsichert. Widerwillig nahm er das Foto in die Hand und betrachtete es nochmals. »Ja, sie sagt mir tatsächlich was.« »Sie sagt dir mehr als das. Sie war seit August 2001 hier, richtig?« Tanoi legte das Foto vorsichtig hin. »Ja.« »Was für eine Arbeit macht er Sie?« »Konfektionsnäherin.« »Hast du sie unten untergebracht?« Der Betriebsleiter zog die Brauen hoch und steckte seine Brille ein. »Unten?« wiederholte er. »In deinen Kellern«, setzte Schiffer gereizt nach. »Wach auf, Tanoi, oder ich werde langsam ungemütlich.« Nervös wippte der Türke mit den Absätzen auf und nieder. »Sie arbeitete in den unteren Werkstätten, ja.« »Wo kam sie her? Aus Gaziantep?« »Aus einem Dorf in der Nähe. Sie sprach einen südlichen Dialekt.« »Wer hat ihren Pass?«
»Es gibt keinen Pass.«
Schiffer seufzte, als fände er sich mit dieser neuen Lüge ab. »Erzähl von ihrem Verschwinden.«
»Da gibt es nichts zu erzählen. Das Mädchen hat am Donnerstagmorgen die Werkstatt verlassen. Sie ist nie zu Hause angekommen.«
»Donnerstagmorgen?«
»Um 6 Uhr, ja. Sie arbeitete nachts.«